Die Flak in Afrika. Arnold Hübner war dabei. Vom ersten Tag des Einsatzes deutscher Soldaten in Afrika nahmen schwere und leichte Flak-Batterien der Luftwaffe an allen Kämpfen teil. Einer der ersten Verbände war die 1. Abteilung des Flak-Regiments 33, die von Hauptmann Walter Fromm geführt wurde. Von Neapel aus ging der Transport in See, der Waffen, Geräte und Mannschaften dieser Abteilung an Bord hatte. Unter ihren Soldaten befand sich auch der junge Gefreite Arnold Hübner. Dieser Soldat sollte in den nächsten Monaten in Afrika mehrfach von sich reden machen und den Ruhm der 1. Abteilung des Flak-Regiments 33 mit begründen helfen. Arnold Hübner wurde nach der Gesellenprüfung am 1. April 1939 zum Reichsarbeitsdienst einberufen. Von dort aus meldet er sich nach Ausbruch des Krieges zur Luftwaffe. Noch im September trat er in die Luftwaffe ein und kam zur Grundausbildung der Flak-Ersatzabteilung 11 nach Stettin. Von dort aus konnte er seine Geburtsstadt besuchen und seine Eltern, die sich riesig freuten, wiedersehen. Am 1. September 1940 wurde Hübner Gefreiter und 4 Tage später zur 3. Batterie des Flak-Regiments 33 versetzt. Die 1. Abteilung wurde wenige Monate später dazu ausersehen, als erste Flak-Einheit nach Afrika verlegt zu werden, wo das soeben neu aufgestellte Deutsche Afrika-Korps unter Generalleutnant Erwin Rommel gelandet war. Noch im Februar 1941 auf dem Marsch zwischen Stettin und Berlin wurden die Soldaten der Abteilung neu eingekleidet. Sie erhielten Tropenuniformen, während um sie herum die Landschaft tief verschneit war. Es ging also doch nach Afrika, wie es die Buschtrommeln bereits einige Tage vorher verkündet hatten. Von Neapel aus erfolgte die Überfahrt. Am 3. Tag wurde das Schiff von einem englischen U-Boot angegriffen, aber beide Torpedos verfehlten das Ziel. In der folgenden Nacht lief der Truppentransporter in den Hafen von Tripolis an. Wir waren mit besonderem Eifer beim Ausladen, berichtete Hübner dem Auto später. Wir sollten nämlich nach beendeten Ausladen an General Rommel vorbeimarschieren. Am späten Nachmittag war es geschafft. Die Fahrzeuge setzten sich in Bewegung und rollten aus dem Hafen heraus auf die Via Balbia und vorbei an General Rommel, der es sich nicht hatte nehmen lassen, seine ersten Flak-Männer zu begrüßen. Dann ging es gleich weiter Richtung Front. Nach 2 Tagen Wüstenmarsch traf die Abteilung auf dem Flugplatz Sirte ein und übernahm dort den Flakschutz. Noch am selben Tag überflog ein britischer Aufklärer das Gebiet. Er wurde von der 2. Batterie abgeschossen. Dies war der erste Erfolg der 1. Abteilung des Flak-Regiments 33. Wenig später wurde die 3. Batterie einer Aufklärungsabteilung zugeteilt. Die Batterie wurde alarmiert und die schwer beladenen Wagen bahnten sich einen Weg durch den Sand, denn auf der Via Balbia waren alle Brücken und Trockenwadis vom weichenden Gegner gesprengt worden. Am Abend erreichte die 3. Batterie die vorderste Linie dicht am Meer und ging zum Luft-, See- und Erdzielbeschuss in Stellung. Bis zum Rohr mussten die Geschütze im Sand verschwinden. Mit seinen Kameraden des Geschützes Anton, dessen Richtschütze er war, musste Hübner beim Stellungsbau helfen. Unteroffizier Heinze, der Geschützführer von Anton, fluchte nicht schlecht, dass man ihn zum Maulwurf degradiert hatte. In den ersten Tagen blieb alles ruhig. Als dann ein englisches Kampfflugzeug in nur 800 Meter Höhe mit gedrosseltem Motor die Stellung anflog, wurde es von einer Granatensalve empfangen. Die Maschine wurde getroffen und landete dicht neben der Batterie am festen Sandstrand. Es war ein Kurierflugzeug aus London, das nach einer Zwischenlandung in Malta mit dem Sold für die britischen Truppen in Afrika an Bord abgeschossen worden war. Am 31. März 1941 begann nach den ersten Geplänkeln der beiderseitigen Aufklärungsvorstöße die erste deutsche Offensive in Afrika. 2 Geschütze der 3. Batterie stürmten unter Führung von Hauptmann Fromm mit der Aufklärungsabteilung 3 und der Major Infried Freiherr von Wechmar voraus. Vom Fahrgestell aus feuernd wurde der Gegner aus seinen Kampfständen hinausgeworfen. Alle 4 Geschütze der 3. Batterie kamen gut durch und gingen in Diebel in Stellung. Von hier aus beschoss die 3. Batterie ein feindbesetztes Dorf. In direktem Beschuss wurden die dort liegende Artillerie hinausgeschossen. Doch die Briten hielten zwischenzeitlich an und erwiderten das Feuer. Die 3. Batterie musste Stellungswechsel machen. Plötzlich tauchten am Himmel 6 Bomber auf. Dennoch gelang der Stellungswechsel und gegen Abend kam auch die hinterherhetzende Infanterie heran. Das feindbesetzte Dorf wurde von ihr im Nachtangriff erobert. Damit begann also das Wettrennen nach Tobruk, das Rommel befohlen hatte. Mit der 5. Leichten Afrika-Division und der Generalmajor Johannes Streich, einem eisgrauen Erste Weltkriegsoffizier aus Augustenburg, Kreis Sonderburg-Ostpreußen, fuhr die Flak vorwärts, um im überholenden Einsatz dem nach Tobruk fliehenden Gegner den Rückzugsweg zu verlegen und ihn auf der Via Balbia zu packen. Für Arnold Hübner und seinen Kameraden begann damit der große Wüstenmarsch, den sie nicht vergessen sollten. Immer wieder hing ein Wagen fest und musste freigeschleppt werden. Aber alles ging gut. Dicht aufgeschlossen fahrend kam die dritte Batterie vorwärts, bis der erste Sandsturm einsetzte und sich für Stunden lahmlegte, weil sie nicht mehr die Hand vor Augen erkennen konnten. Als sich der Wüstensturm legte, sichteten die vorausfahrenden Erkunder eine britische Fahrzeugkolonne. Sie rollten mit hoher Geschwindigkeit darauf zu und nahmen die Besatzung, die sich schlafen gelegt hatten, gefangen. In der Kampfgruppe Streich fahrend erreichten sie Mechili. Als sich die Besatzung dort weigerte zu kapitulieren und einen Ausbruch versuchte, schoss die 8-8 dazwischen, dass es nur so rauchte. Es war eine indische Brigade mit dem Divisionshauptquartier der Engländer, die nach Tobruk zu gelangen versuchte. Der Divisionskommandeur, Generalmajor Gambier Piari und Brigadegeneral Fogham waren unter den 2000 Gefangenen. Von nun an war die 3. Batterie wieder der Aufklärungsabteilung 3 unterstellt. Sie ging im Bereich des äußersten Festungsringes um Tobruk in Stellung. Der Angriff auf die Festung, die sich als das Verdun in der Wüste erweisen sollte, begann. Doch bereits am 11. April rollte die 3. Batterie mit dem Kratzschützenbataillon 15 unter Oberstleutnant Knabe unter Umgehung der Festung nach Osten. Stoßrichtung dieser Kampfgruppe war das italienische Fort Capuzzo und die Hafenstadt Sollum. Am 14. April wurde Badia erreicht. Die Stadt war vom Feind geräumt worden. Während die 1. und 2. Batterie von hier aus in Richtung Halfaya Pass weiterfuhren, blieb die 3. Batterie ostwärts von Badia stehen und richtete sich zur Luft-See-Verteidigung ein. Wenige Tage später, die Munition ging bereits zur Neige, sollte die Batterie von 4 U-52 versorgt werden, die vollgeladen mit Munition, Verpflegung und der aufgelaufenen Post hier landen sollte. Alles Winken half nichts. Die U-52 flogen weiter zu einem Flugplatz, der im Niebatsland lag. Als sie dort zur Landung ansetzten, tauchte ein englischer Jäger auf, der sich wie wenig später auf die deutschen Transportmaschinen stürzte und alle 4 U-52 mit seinen Bordwaffen abschoss. Die Flak war zur Untätigkeit verdammt, weil ihre Waffen nicht bis dorthin reichten. Mit den Maschinen wurde der Nachschub und die Post vernichtet. Ein Geleitzug wurde zusammengestellt, der zurückfahren und die dringend benötigte Munition holen sollte. Währenddessen wurde die Batterie mit Bomben angegriffen. Hierzu kam die feindliche Schiffsartillerie, die mehrfach mit schwersten Brocken gegen die Batterie feuerte. Der Alltag in dieser Riegelstellung ostwärts Badia wurde für das Geschütz Anton unterbrochen, als dieses dem Kratzschützenbataillon 15 der 5. Leichten erneut unterstellt wurde. Mit Oberstleutnant Knabe kämpften sie sich nun 10 Tage lang im Raum Sidi Assais gegen englische Artillerie und wehrten einige Panzerangriffe ab. Oberleutnant Ziemer, der die Batterie inzwischen übernommen hatte, weil Hauptmann Fromm Abteilungskommandeur geworden war, erhielt Befehl, mit seiner Batterie auf die Höhe 208 vorzuziehen, die genau zwischen Capuzzo und Sidi Assais lag. Die Höhenstellung wurde von italienischen Pionieren ausgebaut, während die Batterie sich hart am Hinterhang eingrub. Binnen 24 Stunden waren die Geschütze so eingebaut, dass sie nur noch mit ihren Rohren über die Umwallung hinausragten. Kommandant der Höhe selbst wurde Oberleutnant Herbert von Paulewitz, Chef der 1. Oasenkompanie, der später am 3. August 1942 als Chef der 8. Kompanie des Schützenregiments 104 das Deutsche Kreuz in Gold erhalten sollte. Ihm waren ein Zug 3,7 cm Pack und die 3. Batterie der 1. Abteilung des Flakregiments 33 als schwere Waffen unterstellt worden. Dass der Feind ausgerechnet hier vorbeirollen würde, glaubte niemand. Die Schlacht bei Sollum und die Höhe 208. In den frühen Morgenstunden des 16. Juni 1941 wurden von den Wachen auf der Höhe 208 südostwärts Panzergeräusche gehört. Mit dem ersten Büchsenlicht kletterte Hübner auf seine 88 und suchte durch das Fernglas die Wüste in der angegebenen Richtung ab. Was er entdeckte, waren Panzer. Dort rollte eine ganze Panzerarmada in Richtung Capuzzo, von der soeben eine kleine Gruppe abdrehte und direkt auf die Höhe 208 zustieß. »Feindpanzer, ungefähr 20, rollen direkt auf uns zu, Herr Oberleutnant«, meldete Hübner dem Oberleutnant Ziemer. Dieser kletterte ebenfalls auf das Geschütz. Auch er sichtete die Panzer und befahl sofort Alarm. Doch dieses Alarms hätte es nicht mehr bedurft, denn in eben diesem Moment eröffnete die englische Artillerie das Feuer auf die Höhe 208, die sie offenbar vorher genau vermessen hatte. Die meisten Einschläge gingen jedoch über die Stellung der Batterien weg. Die Sollum-Schlacht hatte begonnen, die von der Feindseite die Bezeichnung Battle Axe, also Streitaxt, erhalten hatte. Inzwischen waren 30 Feindpanzer erkannt worden, die auf die Höhe 208 zuhielten. Als sie bis auf 1000 Meter herangekommen waren, eröffneten alle vier Geschütze der dritten Batterie das Feuer. Alle vier Granaten fanden ihre Ziele und der Feindpanzerverband drehte sofort und rollte aus dem Bereich der tödlichen 8-8 hinaus. Die Feindartillerie trommelte weiter und gegen 11 Uhr wurden wieder angreifende Panzer gesichtet. Diesmal waren es an die 70 Kampfwagen, die sich der Höhe 208 näherten. Schießend rollten die Panzer heran. Hinter seiner Richtmaschine hockend sah Hübner sie immer besser aus den aufgewölbten Sandwolken heraustreten. »Entfernung 1000«, rief der EMS-Mann laut. »Feuererlaubnis«, befahl Oberleutnant Ziemer. Hübner hatte den ersten Panzer bereits angerichtet. Als er schoss, vergingen fast 2 Sekunden, ehe beim Gegner ein Feuerstrahl aus dem Panzer emporschoss, und wieder 3 Sekunden darauf der schmetternde Einschlag folgte. »Volltreffer«, rief Unteroffizier Heinze. Granaten flitzten der Geschützstellung entgegen. Einige krachten vor dieser in die aufgeschichteten Sandsäcke der Bewehrung und schleuderten den Kanonieren Sand in den Nacken. Hübner hatte den zweiten Panzer angerichtet. Längs lag die Granate im Lager, war der Verschluss zugeschnappt. Der zweite Schuss ließ wieder einen der stehengebliebenen Feindpanzer, der ebenfalls schießen wollte, aufbrennen. Auch die anderen Geschütze erzielten Treffer. Und nach dem 11. Abschuss drehten die übrigen Panzer, setzten sich ab und erneut brach das Artilleriefeuer los. Wenig später wurden Staubwolken auch im Rücken der Batterie gesichtet. Aber es waren zu ihrer Erleichterung deutsche Panzer IV mit der Kampfwagenkanone 7,5 cm kurz, die einen Gegenangriff fuhren. Dieser brachte, wenn auch nur für kurze Zeit, Entlastung. Am frühen Nachmittag griffen die Engländer in 2 Stoßgruppen die Höhe 208 an. »Jetzt heißt es schneller schießen«, mahnte Unteroffizier Heinze. Eine der Stoßgruppen mit 40 Wagen rollte aus der rechten Flanke heran, während die zweite, in der sich etwa 20 Panzer befanden, direkt auf die Höhe zurollte. Diesmal gab Oberleutnant Ziemer erst auf 800 Meter Distanz den Feuerbefehl. Sofort ballerten alle 4 Geschütze los. Die 8-8-Granate vom Geschütz Anton zerriss den nächsten Gegner mit dem ersten Schuss. Hübner war die Ruhe selbst. Er schien alles, außer zu zielen und zu treffen, vergessen zu haben. Wie Schemen rollten die Feindpanzer durch den dicht aufwirbelnden Staub. Ihre grellen Abschussspitze zeigten den Männern hinter den 4-8-8 an, wo der Gegner stand. Dicht am Geschütz von Hübner krachte ein Einschlag. Der Schuss kam von halb links. Die Rohrmündung wurde eingedreht und noch ehe dieser Panzer einen zweiten Schuss feuern konnte, hatte Hübner geschossen, mit demselben Resultat wie vorher. Der Feindpanzer blieb zerschossen liegen. Noch weiter links, inzwischen auf 400 Meter rangekommen, feuerte ein anderer Panzer auf das Geschütz Anton. Hübner drehte ein, richtete einen der beiden dort schießenden Feindpanzer an, während das Geschütz Bruno den zweiten aufs Korn nahm. Beide Panzer wurden mit jeweils einem Schuss vernichtet. Arnold Hübner wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht und versuchte, die vom Sand tränenden Augen trocken zu bekommen, ohne sich den Sand, der auf seinen Augenwimpern lag, in die Augen zu reiben. Abermals heulte eine Sprenggranate heran, krachte im Gestein auseinander und streute Stein- und Stahlsplitter umher. Dann hackte plötzlich Maschinengewehrfeuer los. Einer der unablässig schleppenden Munitionsmänner stürzte getroffen zu Boden. Keine 100 Meter vom Geschütz entfernt schob sich ein Mark II aus dem Dunst heraus. Sein Maschinengewehr spuckte Flammenzungen. Die Geschosse knallten gegen den Stahlschutz des Geschützes. Fieberhaft drehte der Hübner die Werte ein und drückte die Abfeuerung. Abschuss und Einschlag verschmolzen miteinander. Die Panzergranate riss der Maltilla die Kuppel herunter. Das war der 5. Panzer, den der Westpreuße an diesem Tag abgeschossen hatte. Der Gegner rollte nach allen Seiten auseinander. Die beiden nach Nordwesten abhauenden Kästen abschießen, befahl Oberleutnant Ziemer. Alle 3 Geschütze, die noch einsatzbereit waren, feuerten. Die Panzer kamen nur noch etwa 800 Meter weit, dann wurden sie in Ketten und Motor getroffen und blieben brennend liegen. Die Besatzungen büchsten aus und gingen in Deckung. Zwei weitere Panzer zogen in Richtung Osten. Dort aber, etwa 1000 Meter weit vorgeschoben, stand das vierte Geschütz als Schweigegeschütz, das nunmehr Feuerbefehl erhielt und die beiden Panzer abschoss. Für eine geraume Weile herrschte die trügerische Ruhe vor dem nächsten Sturm. Noch waren die Männer taub von dem Gebrüll der feindlichen Panzermotoren, den Einschlägen der feindlichen Waffen und den Abschüssen der eigenen. Durch ein Fernglas zählte Oberleutnant Ziemer 17 bei diesem Angriff abgeschossene Panzer. Als dann in der Flanke aus etwa 3000 Meter Entfernung einige vorrollende Feindpanzer gesichtet wurden, eröffneten die drei Geschütze auf der Höhe das Feuer. Sie schossen drei oder vier ab und der Feind zog sich zurück. Am Nachmittag aber wurden etwa 85 Feindpanzer gesichtet, die sich zum Angriff bereitstellten. Schon rollten sie auf die Höhe 208 vor, wurden bereits aus großer Distanz beschossen, als plötzlich das Panzerregiment 5 unter Oberst Olbrich aus einem Wadi auftauchte und der englischen Panzerarmada in die Flanke rollte. Der Gegner zog sich nach einem kurzen Schusswechsel zurück und als der Abend kam, war die Entscheidung gefallen. Im britischen Generalstabswerk, das 1956 im Her Majesty Stationary Office erschien, hieß es über diese Operation: Diese hoffnungsvoll begonnene Operation Battle Axe scheiterte, weil es nicht gelang, die entscheidende Halfire-Pass-Stellung zu nehmen und an dem deutschen Stützpunkt 208 vorbeizukommen. Die Tapferkeit und die Feuerkraft der Verteidiger waren zu groß. Die deutsche 88 Flak erwies sich als eine tödliche Waffe gegen alle britischen Panzertypen. Das Zusammenwirken von Panzern mit weit vorn eingesetzten Flak-Batterien war für die britische Führung eine Überraschung und ein wichtiger Faktor der Niederlage. Der Sieg Rommels war ein Sieg seiner Führungskunst, seiner überlegenen, kämpfenden Soldaten und seiner besseren Waffen. Der gefreite Arnold Hübner wurde durch Rommel persönlich, als er die Höhe 208 aufsuchte, mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet. Die ganze Batterie erhielt einige Tage Erholung am Meer. Danach wurde sie zur Luftverteidigung im Raum Badia eingesetzt. Hier griffen immer wieder britische Bomber des Typs Bristol-Blenheim an. Binnen weniger Tage gelang es Hübner, drei englische Bomber abzuschießen. Ende September stellte der Westpreuße fest, dass er nun bereits 7,5 Monate in Afrika war, wie er seinen Eltern berichtete. Die Erfolge der dritten Batterie des Flakregiments 33 wurden immer größer. Bald war sie die erfolgreichste Flakbatterie in Afrika. Die Offensive Crusader. Am frühen Morgen des 18. November 1941 eröffnete die britische 8. Armee die neue Offensive Crusader. Churchill verkündete in London, eine Nacht vor Angriffsbeginn im BBC, die Wüstenarmee wird eine neue Seite der Geschichte schreiben. Diese wird mit Blenheim und Waterloo vergleichbar sein. Fast 1000 Panzer der britischen Armee eröffneten diese Offensive mit einem rasanten Angriff. Rommel hatte ihnen 500 gepanzerte Fahrzeuge entgegenzusetzen. Aber die Flak war ebenfalls wieder dabei. Verband der 21. Panzerdivision rollte auch die 3. Batterie vom Flakregiment 33 in Richtung Halfire Pass und schlug sich 8 Tage lang mit dem Gegner herum. Sie wurde hier zu einer entscheidenden panzerbrechenden Waffe. Als sich die Batterie der ägyptischen Grenze näherte, sah sie sich plötzlich 16 haltenden Feindpanzern gegenüber, die in etwa 3000 Meter Entfernung standen. Mit Carraro bis auf 1600 Meter ranfahren, dann Feuer frei, befahl der Batteriechef. Die Geschütze rollten vor. Hübner sah, wie die Engländer, die sich neben und hinter ihren Panzer in den Schatten gelegt hatten, hochsprangen und zu ihren Kampfwagen rannten. »Halt! Feuer frei!« rief Oberleutnant Ziemer. Auf dem Fahrgestell schießend wurde dieser Gegner angenommen. Hübner hielt die erste Granate, er schoss und einer der Gegner begann zu brennen. Sein Ladeschütze brach mit der zweiten Panzergranate tot zusammen. Eine Maschinengewehrsalve hat ihn vollgetroffen. Der Ladeschütze 2 sprang hinzu und wuchtete die nächste Granate in das Aufnahmelager. Hübner schoss zum zweiten Mal und dann noch einmal und ein viertes Mal. 4 Feindpanzer standen brennend in der Wüste. Als vorderstes Geschütz konnte Hübner noch den 5., 6. und 7. Panzer vernichten. Beim 8. benötigte er 2 Schüsse, trotz der geringen Entfernung, aber dieser Gegner war rechtzeitig wegruchiert. Dann krachten Treffer in die Zugmaschine hinein. »Volle Deckung«, schrie der Batteriechef, als Feindpack das Feuer öffnete. Aber sie lagen immer noch vor den eigenen Panzern und den anderen Geschützen, die nun zur Seite ausbrachen und aus den Flanken das Feuer öffneten. Die drei eigenen 8-8 schossen nun, was das Zeug hielt. Von den 16 Feindpanzern entkam kein einziger. Allein 8 davon gingen auf Hübners Konto. Damit hatte Arnold Hübner nach einer Artilleriebatterie, die er vorher den Gar ausgemacht hatte, 24 Feindpanzer mit seiner Flak abgeschossen. Auf dem Rückzug im Dezember 1941 ging die 3. Batterie im Feuer der nachdrängenden Gegner Geschütz für Geschütz verloren. Die 2. und 1. Batterie, die mit Major Bach, dem Pastor im Fegefeuer, den Halfeyerpass verteidigte, gingen dort im Januar 1942 unter. Die 1. Abteilung des Flakregiments 33 wurde als erste Einheit aus Afrika abgelöst. Arnold Hübner verlebte seinen Urlaub in der alten und neuen Heimat seines Vaters in Bromberg. Hier erhielt er am 7. März 1942 die Nachricht, dass ihm auf Vorschlag von Generaloberst Rommel das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen worden sei. Nach einem langen Urlaub wurde Hübner zu einem Unteroffizierslehrgang an die Flak-Artillerieschule Stolpmünde kommandiert. Dort wollte man ausgerechnet ihm zeigen, wie man Feindpanzer abschießt. Schon sehr bald wurde er von der Teilnahme an diesem Lehrgangsteil suspendiert. Nach einem Beinbruch wurde er ins Lazarett Zwickau eingewiesen. Hier besuchte ihn Hauptmann Hannes Kümmel, der Löwe von Kapuzu, um sich persönlich für die Hilfe in der Sollum-Schlacht durch Hübner zu bedanken. Zur weiteren Genesung ließ sich Hübner nach Bromberg verlegen. Wieder genesen kam der Westpreuße als Ausbilder zur Flakabteilung 9. Dort erfolgte seine Beförderung zum Unteroffizier. Anschließend wurde er mit dieser Abteilung nach Frankreich verlegt. Mit Beginn der alliierten Invasion in Westfrankreich wurde die Flakabteilung 9 im Erdkampf dort eingesetzt, wo es brannte. Mit seinem Geschütz, einer Infanteriekampfgruppe unterstellt, zeigte Wachtmeister Hübner in den nächsten Tagen, was sein Geschütz konnte. Aus etwa 3500 Meter Distanz eröffnete er das Feuer auf 4 Sherman-Panzer, welche die Kampfgruppe angriffen. Beim 11. Schuss ging einer der Sherman in Flammen auf. Die übrigen zogen sich fluchtartig zurück. Diese Panzer hatten die erste Bekanntschaft mit der 8-8 gemacht. In wechselvollen Einsätzen ging die Division zurück. In der Loire konnte Hübner sein Geschütz unter großer Mühe vor der Vernichtung bewahren. Es sollte gesprengt werden, doch diese Rettung der 8-8 sollte für ein Bataillon der Division zur Rettung werden, als es mehrere schwere Maschinengewehre jenseits der Loirebrücke vernichtete und einige feindbesetzte Häuser zerschoss. Nur so kamen die Grenadiere durch. Das waren Hübners letzte Einsätze in Frankreich. Er wurde mit dem Regimentsrest herausgezogen, zu einem Waffenmeisterlehrgang nach Halle kommandiert und daran anschließend auf die Kriegsschule nach Kitzing befohlen. Dort verlebte er das Weihnachtsfest und Silvester im Kameradenkreise. Nach erfolgreichem Abschluss der Kriegsschule wurde er nach Koblenz zur Flak-Ersatzabteilung 39 kommandiert und einen Tag vor dem Eindringen der Amerikaner von dort nach Nürnberg versetzt. Mit ihm seine gesamte Batterie. In Nürnberg organisierte der Offiziersanwärter die Rundumverteidigung der Stadt durch die vorhandene Flak. An allen Ausfallstraßen ließ er jeweils eine oder zwei 8-8 aufstellen, gut tarnen und eingraben. Als Jagdbomber die Stadt angriffen, zeigte Hübner, was er drauf hatte. Der Reichssender Nürnberg gab ihm die Schusswerte durch, nach denen die 8-8 schossen. Die Jagdbomberpulks verloren 7 Maschinen, einige weitere drehten qualmend ab. Dann war auch Nürnberg eingeschlossen. Mit 40 Soldaten seiner Batterie brach Arnold Hübner, der wenige Tage zuvor seine Beförderung zum Leutnant erhalten hatte, aus und schloss sich südlich von Ingolstadt noch einer 10,5 cm Batterie an. Als vorgeschobener Beobachter wies er diese schweren Geschütze ein. Nicht weniger als 10 Übersetzversuche der Amerikaner über die Donau wurden vereitelt. Dann mussten sie sich auch hier zurückziehen. Über Freising und Erding ging es nach Süden. Am 5. Mai 1945 wurde Leutnant Hübner von amerikanischen Truppen gefangen genommen, aber schon nach wenigen Wochen nach Hause entlassen. Der Krieg war zu Ende. Arnold Hübner arbeitete sich Zug um Zug die Position eines Elektromeisters, wo er noch einmal auf die Schule gehen musste. In Gelsenkirchen-Buer ist er später verstorben. Seine überlebenden Kameraden des Verbandes Deutsches Afrikakorps gaben ihm das letzte Geleit.